Wir haben hier jetzt Nina Haller, Christian Bachem und Thomas Koch und Ralf Scharnhorst, die Experten, die also alles wissen, was es rund um das Thema digitales Marketing zu wissen gibt. Und wir haben euch befragt, das heißt also, wir haben diejenigen befragt, die in unserem Verteiler sind. Und das sind überwiegend natürlich Werbetreibende, aber selbstverständlich auch Dienstleister und alle, die irgendwie an Marketing Interesse haben. Und da haben wir 80 Stichworte abgefragt und über die werden wir heute diskutieren mit der Einstiegsfrage, nämlich: Was hat euch überrascht? Ich lese vielleicht noch mal ganz kurz vor für diejenigen von euch, die all das nicht auf dem Radar haben. Platz 1 KI Marketing, Platz 2 Content Marketing, Platz 3 AI Content Creation, 4 Customer Journey, 5 AI Search, 6 Storytelling, 7 Personalisierung, 8 Customer Experience, 9 Marketing Automation. Das waren die, 10 muss es sein, Prompting noch, also wieder ein KI-Thema. Das waren die Top 10 der meistgenannten Punkte, die im Moment auf der Agenda der Menschen und der Unternehmen stehen, die sich mit Marketing beschäftigen. Und jetzt die Frage an euch, und ich würde einfach mal mit Nina beginnen, die Frage: Was hat dich überrascht an dem Platz 80, 79 oder was auch immer? Was hat dich überrascht an den Ergebnissen, also die du jetzt so gesehen hast?
Ja, erstmal guten Morgen in die Runde. Ich freue mich natürlich extrem, wieder mit euch hier diskutieren zu dürfen. Und ich erwarte nichts anderes als ein Feuerwerk an einer Diskussion. Deswegen, ich freue mich auch über Fragen im Chat. Was hat mich überrascht? Also zum allerersten hat mich überrascht, wie viele Begriffe doch irgendwie überlappend sind, weil die sich doch irgendwie ähneln. Ich glaube, so ein bisschen Definition ist so ein bisschen spannendes Thema, was wir diskutieren könnten. Also wie ähneln die sich und wie nicht? Also das Überlappende hat mich überrascht. Und dann noch, wie stark die operative Perspektive dominiert. So ein bisschen habe ich auch so ein bisschen das Gefühl der Lumascape so langsam bekommen, weil es doch so viel ist, ne? Also irgendwann sprechen wir hier vielleicht über die Top 1000. Naja, ich hoffe natürlich nicht, ich übertreibe ein bisschen. Aber im Ernst, fast alle Top-Themen drehen sich so gefühlt um Tools und Prozesse und Effizienz mit Ausnahmen. Aber ich glaube auch, dass das ein bisschen verständlich ist. Das ist so der operative Druck, den wir da irgendwie lesen. Zumindest zeigt sich mir das. Aber es zeigt auch, wie technikzentriert Marketing geworden ist. Und wir reden über Geschwindigkeit, über Automatisierung, über Output. Aber für mein Geschmäckle ein bisschen zu wenig über Strategie, über Bedeutung und Vertrauen, über den Mensch. Und genau hier liegt auch meine größte Warnung an der Stelle. Ich glaube, wir kommen später vielleicht auch noch auf das KI-Thema, zumindest hoffe ich das. Aber ich glaube halt tatsächlich, dass man da schon was so sieht, dass KI in vielen Unternehmen zum Symptomverstärker werden kann. Und wenn Strukturen und Verantwortlichkeiten oder Narrative unklar sind, dann beschleunigt KI am Ende eben Chaos. Und ich glaube, man produziert am Ende viel zu viel vom Gleichen. Und vielleicht nicht immer Besseres. Und deswegen glaube ich tatsächlich, dass das auch etwas ist, was ich vermisse und mich ein bisschen überrascht hat. Ich habe eine Studie gelesen, ich bringe zu der Umfrage noch eine andere Studie mit, die sagt, dass bereits 2026, also nächstes Jahr, ein Drittel aller Inhalte für Maschinen generiert wird und nicht mehr für Menschen. Und wenn das so ist, dann glaube ich genau das etwas, was wir diskutieren müssen, wenn nämlich die KI-Strategie auf Effizienz gebaut ist, dann sage ich auch mal ganz gerne, dann hat man keine und das Wort Strategie fehlt mir komplett. Ja, und das wäre so ein bisschen das Thema. Automatisierung ist ja auch so ein Thema. Ich glaube, wir brauchen mehr Zeit für Kreativität, mehr Nähe zu Menschen und mehr Lernfähigkeit. Und wer KI dann als nur aus dem Kostenfaktor, also auf Effizienz denkt, der baut kein intelligenteres Marketing, sondern schnelleres Hamsterrad. So, das ist so ein bisschen überraschend. Ich wünsche mir mehr Strategie, mehr Mensch.
Nina, herzlichen Dank. Und jetzt würde ich mal einfach bei den Herren der Schöpfung nach Alter gehen und die Altersweisheit nach ganz vorne setzen und Thomas fragen. Was war dein Eindruck, Thomas?
Ich dachte, ich hätte erst noch Zeit. Nein, okay, dann fangen wir mit den... Ich bin ganz bei Nina. Hat nämlich auch beim Blick über diese Themen festgestellt, das ist wieder ganz typisch Marketing. ja, unter den Top 20 lauter Ich-Themen, ja, und Technik, so typisch falsch, wie man nur antworten kann. Es fehlt hier völlig der Fokus auf Kundenzentrierung. Ja, wir reden da seit 20 Jahren drüber und keiner macht es. Kein Wunder, dass Marketing nicht funktioniert. Ja, kein Wunder, dass die Marken nicht wachsen. Kein Wunder, dass wir überall Probleme haben, weil wir konzentrieren uns nicht auf die Menschen. Die ersten kundenzentrierten Themen kommen erst ab Rang 23. Das ist eine absolute Katastrophe. Ich möchte jeden, der hier geantwortet hat, ohrfeigen an dieser Stelle und wünsche mir einen Fokus wieder zurück auf die Menschen. Und da bin ich wieder bei Nina, die genau das Gleiche festgestellt hat.
Christian, was sagst du?
Ja, ich kann das nachvollziehen, was Thomas dort sagt, aber ich würde jetzt keine Publikumsbeschimpfung starten. Ich denke, das liegt einfach auch einerseits natürlich im Marketing als solchen, dass es diese starke Tool-Fokussierung gibt, die Nina ja zu Recht beklagt hat und Thomas auch. Es liegt aber auch sicherlich an der Situation, an der Befragung. Also wenn ich Menschen nach einem Auto frage, sagt mir alles, was mit dem Auto zu tun hat, dann kommen die auch auf Lenkrad, auf Bremsklotz, auf Kühlwasser, auf Tank, keine Ahnung. Und keiner sagt Urlaubsreise. Ja, weil die kann ich ja mit dem Auto machen. Das heißt, ich denke, hier geht den Leuten wirklich auch das Ziel vor den Augen verloren. Und das zahlt auf das ein, was ihr beide schon gesagt habt. Nämlich, was will ich hier eigentlich erreichen? Welche Strategie will ich verfolgen? Welche Menschen will ich für mich und meine Marke gewinnen? Das taucht wirklich in diesen Items, die wir dort abgefragt haben und die jetzt gerankt sind, sehr spät auf. Und es ist sehr starkes Klein-Klein. Also was mich zum Beispiel überrascht hat, war, dass, andererseits hat es mich nicht überrascht, aber es ist vielleicht bezeichnend, dass wir haben, glaube ich, 4 Einträge zum Thema Suche unter den 80 Kandidaten. Also 5% gehen rund um Suche, Local Search und irgendwie Optimierung und dieses und jenes. Das ist etwas, es ist natürlich sehr bodennah, das beschäftigt die Menschen. Und es ist natürlich auch etwas, was schon tief im Web verankert ist. Also Nina, wenn du sagst, es gibt eine Vorhersage, dass bald im nächsten Jahr 33% der Inhalte für Maschinen erzeugt werden und nicht für Menschen, dann sind wir heute wahrscheinlich bei 25%, weil es werden ja schon etliche Inhalte für Suchbots, für Googlebots und andere Bots erzeugt. Also das Phänomen ist nicht neu, aber du hast recht, es wird sich verstärken. Und wir sind halt hier sehr technisiert, wir sind sehr weit weg vom Menschen an der Stelle. Das kann man schon konstatieren, durchaus.
Ja, vier schlaue Vorredner, was kann ich jetzt noch oben draufsetzen? Ich will vielleicht einmal noch die Perspektive ein bisschen verändern. Da sind ja Marketingentscheider befragt worden. Und was uns das, glaube ich, sehr gut zeigt, ist, welchem Sturm an Buzzwords die ausgesetzt sind. Und dass es daher auch kein Wunder ist, wenn wir den Blick auf das Wesentliche verlieren. Und wir sind uns alle einig, Nina hat schon damit angefangen, worum es eigentlich geht und wo momentan die meisten und die teuersten Fehler gemacht werden, ist in der Marketingstrategie am Anfang dieser ganzen Prozesskette. Aber das kann man, glaube ich, auch erklären, wenn man diese 80 Buzzwords, und das ist ja auch nur eine Auswahl, in Wirklichkeit sind das ja Tausende von Buzzwords, sieht, denen Marketingentscheider täglich ausgesetzt sind. Und deshalb, glaube ich, müssen wir nochmal die Konzentration, den Blick richten auf Strategie, auf Konsumenten und auf Differenzierung. Das sind die drei Dinge, die Marketing eigentlich leisten muss. Und was die Marketingentscheider momentan haben, ist, sie verlieren diese drei wichtigen Dinge, Strategie, Konsumenten, Differenzierung, Positionierung aus dem Blick, weil sie eben eine To-Do-Liste von 80 Punkten haben, die sie nochmal eben schnell abarbeiten müssen, dafür 1, 2, 3 Tools kaufen, die dann aber wenn nicht alle zusammenwirken. Und da verliert man das aus den Augen. Ich möchte aber einen Punkt rausheben, das ist Punkt 4, Customer Journey. Das finde ich total spannend und total positiv, dass das so weit oben ist. Habe aber das Gefühl, das wird auch so ein bisschen missverstanden. Das wird oft missverstanden als technisches Tracking, dass man den Konsumenten eben noch präziser beobachten will. Und was mir dabei wichtig ist, dass wir wirklich den ganzheitlichen Blick auf den Kaufentscheidungsprozess eben auch psychologisch treffen und dass wir eben verstehen, dass der Kaufentscheidungsprozess beim Kaugummi eine 1/10 Sekunde dauert, bei der Spülmaschine einen Tag, beim Auto 5 Jahre und bei der Berufsunfähigkeitszusatzversicherung ewige oder nie. Und genauso unterschiedlich sind die Dinge, die wir bewerben und genauso unterschiedlich müssen wir dementsprechend Marketingstrategien und die ganzen Tools daran ausrichten.
Danke für die Einschätzungen. Ich komme mal zurück auf, der Kunde steht zu wenig im Fokus. Ich habe mir das mal angeguckt. Customer Journey steht ja immerhin an Platz 4. Aber du hast zu Recht gesagt, Ralf, das hat nichts zu bedeuten. Customer Lifetime Value ist an 24, Customer Data Plattform an 33. Aber es ist richtig, das sind gerade Data Plattformen, das sind wirklich Themen, die haben mit dem Kunden eigentlich gar nichts zu tun, sondern mit dem gnadenlosen Sammeln von Daten über den Kunden. Aber bei der Customer Journey, und das ist jetzt auch meine Frage an euch, bei der Customer Journey würde ich mal behaupten wollen, dass die Menschen merken oder die Marketingmenschen merken, dass es nicht so sinnvoll ist, immer nur ganz unten im Funnel zu arbeiten, also im Bereich Search. Also wenn die Leute bereits so weit sind, dass sie was Konkretes suchen sollen, weiter oben, das heißt in Richtung Branding. Oder krass gesagt, was haltet ihr von der These, dass die letzten 20 Jahre digitales Marketing gleich Performance Marketing abgelöst werden durch die Erkenntnis des letzten Jahrhunderts, dass nämlich Marke ganz vorne steht, das heißt also Branding, die Bedeutung von Branding in den Köpfen langsam zunimmt?
Ja gut, das ist hier an den Antworten nicht erkennbar, ne? Dass Branding zunimmt. Ich hatte gestern Abend mit Nina einen Austausch bei LinkedIn. Da ging es um die Frage, was können eigentlich die Medienkanäle? Und ich kam dort zu dem Schluss, wenn wir eins nicht gelernt haben, dann ist es die Fähigkeiten der Medien so aufeinander abzustimmen, dass ein tatsächlicher Media-Mix entsteht. Und das hat unglaublich viel mit dieser Balance zwischen Branding und Performance zu tun. Da sind wir nicht gut drin.
Ja, so gut. Also ich finde aber auf der anderen Seite, ja, ich bin ja auch so ein positiv denkender Mensch. So, was ich gelesen habe in der Trendumfrage, zum Beispiel Storytelling ist ja relativ weit oben. Und ich glaube, nach Jahren, in denen tatsächlich alles voll Daten und Tools und Dashboards und so dominiert war, rückt das wieder ins Zentrum. Und ich möchte das auch einfach lesen, dass das so ist, weil das ist das, was Marketing im Kern ausmacht, die Fähigkeit, Bedeutung zu schaffen. Also wenn man sagen kann, man arbeitet schon in dieser Branche, dann ist zumindest das, was mir jeden Tag Freude bereitet, bei meinen Kunden, KundInnen genau das irgendwie zu transportieren, dass wir irgendwas Bedeutendes für die Marke schaffen, um dem Konsumenten irgendwie in irgendeiner Art ein Produkt oder einen Service zu geben, der ein Problem löst. Und ich glaube nämlich tatsächlich, dass Kreativität ein Thema ist, was auch so missverstanden wird. So, das ist ein Definitionsding, ne? So wie ich am Anfang schon gesagt habe, da sind 80 Begriffe drin, wo man tatsächlich auch stundenlang drüber reden könnte. Was meinen die denn eigentlich damit? Und Kreativität ist auch so ein Ding. Und ich glaube, Kreativität ist heute kein exklusives Handwerk mehr, wegen durch KI, ne? Verstärker. Also jeder kann jetzt irgendwelche kreativen Dinge tun und machen und produzieren. Ich glaube, dass sie zum strategischen Betriebssystem werden, das Technologie, Marke und Kultur verbinden kann. Und Kreativität, tatsächliche Kreativität, wird zur knappsten Ressource im Marketing 26. Nicht, weil sie verschwindet, sondern weil sie sich professionalisiert und auch jeder irgendwie anzapfen kann. Alles, was sich standardisieren lässt, übernimmt die Maschine. Aber das, was überrascht, berührt und Orientierung stiftet, das ist meiner Meinung nach das, was menschlich bleibt. Und darüber müssen wir uns mehr austauschen und mehr unterhalten, dass wir KI nur dafür benutzen, wofür es halt wirklich sinnvoll ist. Ich weiß, wir reden nachher noch darüber. Aber wenn plötzlich alles Content ist und jeder Content kann, drohen wir doch in diesem sogenannten Sea of Sameness, also alles ist gleich, unterzugehen. Und dann ist das, was nicht promptbar ist, zum entscheidenden Wert. Und das macht mir eigentlich Mut, weil das ausmacht, was wir in den Agenturen auch tatsächlich verkaufen und das, was wir können. Und da bin ich eben nicht so in dieser Doom-Szenario denke, dass morgen alle Agenturen tot sind, sondern wenn alles gleich wird und alles gleichgeschaltet und jeder alles kann, dann ist das wieder ein Gut, was ich halt auch verkaufen kann und dementsprechend dieses strategische Betriebssystem, was ich sage, was Technologie, Marke und Kultur verbindet. Ja, Marke wird wieder erlebbarer, wenn ich verstanden habe, wie ich meine eigene Semantik, also meine eigene Marke auflade und was sie ausmacht. Und das ist wieder ein Strategiethema und das finde ich so interessant. Ich glaube, das Thema Strategie und die Rückbesinnung auf, wer bin ich als Marke? Was ist meine Tonalität? Wofür stehe ich? Was sind ich will jetzt nicht über Werte oder sowas reden. Das muss ja nicht immer irgendwie rettet die Wale sein. Aber wofür stehe ich eigentlich? Was ist meine persönliche Markensemantik? Wenn ich das weiß, kann ich auch daraus als Sprungbrett alles ableiten und auch das Thema weiterspielen. Dann spricht auch gar nichts dagegen, Dinge zu automatisieren, kohärent Markenerlebnisse zu schaffen, teilautomatisiert. Und ich kann aber dann strategisch auch Dinge erzählen, die sich auch von diesem Sea of Sameness, von wirklich Gleichschaltung abheben. Und das freut mich eigentlich. Ich lese das da draus und ich finde es eher positiv.
Und wir haben, muss man auch nochmal positiv sagen, wir haben Marketing Mix Modeling auf Platz 22. Davon war ich schon als Junior Media Planer vor 30 Jahren am Anfang meiner Karriere total begeistert. Wir haben damals gesagt, das ist viel zu komplex, das wird nie was mit den ganzen Daten und so weiter. Und jetzt haben wir die Möglichkeit, die Daten und die Datenverarbeitung betreiben zu können. Jetzt müssen wir es nur noch sinnvoll anwenden, aber deshalb sehe ich das auf einen guten Fortschritt.
Auf die Daten kommen wir gleich nochmal zurück. Ich würde ganz gerne bei dem Thema, was Nina eben angesprochen hat, bleiben, nämlich bei dem Mensch und bei der Marke, die von Menschen bestimmt werden soll und nicht von irgendeiner KI. Nina, du hast das eigentlich wunderbar zusammengefasst. Was ist eure Einschätzung, Thomas, Christian, zu diesem großen Thema, nämlich menschliche Kreativität, Marke, Markenführung?
Ja, ich bin da 100% bei Nina. Und das ist auch das, was man in den letzten, ich bin ja nun auch schon ähnlich wie Thomas ein bisschen und Ralf ja auch ein bisschen länger dabei. Wir haben ja, bei Ralf kann ich das aus erster Hand sozusagen bestätigen, weil wir da gemeinsam unterwegs waren. Wir haben ja Mitte der 90er das Aufkommen des kommerziellen Web erlebt. Und damals war es natürlich auch schon so, dass Marken völlig neben der Spur irgendwelche lustigen Websites gebaut haben, die zwar attraktiv waren, die aber strategisch nicht wirklich zur Marke passten. Wir haben Ähnliches dann nochmal erlebt, so ja im Grunde 20 Jahre später, Entschuldigung, 10 Jahre später ungefähr mit Social Media. Ähnlich auch mit diesem Hype und auch dieser Begleitung durch die Medien, durch die Öffentlichkeit. Es reichte ja Mitte der 90er Jahre, wenn eine große Marke, ein großes Unternehmen eine Website überhaupt erstmal ans Netz gebracht hat, dann war das ja eine Meldung wert, auch in der Fachpresse. So ähnlich war es dann ja mit Social Media. Und so erleben wir es jetzt. Wie bitte?
Wir haben noch Metaverse auf Platz 74 der Trends, wenn ich das reinrufen darf.
Ja, super. Nee, aber ähnlich ist es ja sogar jetzt noch. Wow, der erste KI-generierte Spot von Marke X, Name hier bitte einsetzen. So, das ist viel Aufregung. Da steht die Technik und die Machbarkeit im Vordergrund. Das wird sich im nächsten Jahr legen und dann wird genau das gelten, was Nina gerade angesprochen hat. Wir werden unglaublich viel KI-generierten Durchschnitt sehen. Und wenn man herausragen will, dann kann man das nur auf einem guten strategischen Fundament mit entsprechend einer kreativen Umsetzung. Und da werden dann die entsprechenden Dienstleister oder die kreativen Köpfe dahinter glänzen. Ja. Und nochmal zu deinem Punkt, den du vorhin aufgemacht hast, Thorsten, du sagtest oder du fragtest ja, wird jetzt wieder die Rückkehr der Marke auch eingeläutet, dass die Marketingverantwortlichen sich wieder bewusst werden, oh, nur im Lower Funnel den Abverkauf zu fördern, ist vielleicht nicht so prickelnd, sondern man sollte auch auf den Markenaufbau setzen. Ja, das trifft aber nur für diejenigen zu, die auch so eine Markenführungsverantwortung haben. Also wer ein nicht markiertes Produkt hat, da gibt's ja ausreichend, denk an irgendwelche Vitaminpillen, die werde ich natürlich auch morgen und übermorgen im Lower Funnel abverkaufen, weil die Marke dort völlig egal ist. Also das muss man natürlich auch im Kopf haben, dass es ausreichend viele Produkte gibt dort draußen, die sich wunderbar über E-Commerce oder Direct-to-Consumer verkaufen lassen und wo die Marke letztendlich keine Rolle spielt. Und so gesehen hat natürlich Performance-Marketing, so wie wir es kennen und wie es sich weiterentwickeln wird, weiterhin eine entscheidende Rolle.
Ich wollte zum Thema noch was beisteuern. Ich habe das vorhin das semantische Zentrum genannt. Ich finde es unglaublich wichtig, nochmal zu differenzieren, dass es nicht zu verwechseln ist, dass man nicht automatisieren soll oder sowas. Ich finde im Gegenteil, das ist schon richtig und so weiter. Es geht nur darum, irgendwie dieses Zentrum nicht zu verlieren, dass man versteht, dass eine Tonalität oder Identität nicht in einzelne Fragmente zerfallen kann, weil man sagt, okay, auf dem einen Kanal mache ich so, auf dem nächsten mache ich so, auf dem dritten mache ich so, völlig egal. Ich finde, es ist aber nicht zu verwechseln oder sich jetzt auch wieder wegzuducken als Marke und zu sagen, dann bin ich aber jetzt nicht mutig. Ne? Also das will ich auch auf gar keinen Fall sagen, sondern ich finde, Mut ist nicht das Gegenteil von Konsistenz. Eine starke Marke kann mutig sein, sollte mutig sein, darf laut sein, darf auch auf Instagram komplett anders dargestellt sein als auf X, Y und Z, weil sie ja dann ihre Zielgruppe verstanden hat. Solange sie in ihrer Sprache kohärent bleibt, denn Mut ist für mich total entscheidend. Mut ist aber kein Chaos, sondern Mut ist Klarheit. Und ich finde, KI ist auch da eine Chance, ne? Nämlich das, wenn ich das niedergeschrieben habe, strategisch abgespeichert habe, kann ich auch mutig sein mit KI, mit Automatisierung. Und da ist für mich auch eine riesen Chance drin. Und das irgendwie zu differenzieren, ist auch unglaublich wichtig und wertvoll.
Ist euch mal aufgefallen, der Thorsten fragt hier nach Markenführung, ne? Und das ist ja wohl die wichtigste Aufgabe des Marketings. Markenführung kommt auf dieser Liste überhaupt nicht vor.
Richtig. Ja, das übergreifend den Begriff über alles nehmen muss und wir jetzt hier alle diesen kleinen Tools und kleinen Trends von der To-Do-Liste haben. Und deshalb meinte ich auch ganz zu Anfang, wir müssen Strategie, Markenführung, den Konsumenten in den Mittelpunkt stellen und Differenzierung, Positionierung der Marke auf einer komplett anderen Ebene sehen, weil alles, was wir als Trends haben, dem eigentlich nur zuliefern soll oder zuliefern sollte.
Ja, ich kann es auch in einem Satz sagen. Je klarer das Markenbild, desto besser funktioniert Technologie und Automatisierung. Das ist so.
Ja, aber in der Reihenfolge, ja?
Ja, danke.
Ich hatte das für Genügen, letzte Woche Mark Ritson zuzuhören, der ja wirklich Marketing-Bashing betreibt, ja, weil ihm fällt es ja sehr leicht, die 100 größten Fehler des Marketings aufzuführen. Es gibt einen großen, ihr führt die Marke nicht, ja. Ihr bastelt an irgendwelchen Dashboards und bewegt irgendwelche Daten von A nach B, ihr führt die Marke nicht mehr. Insofern hilft eine solche Befragung vielleicht wieder ein bisschen die Gedanken zu sortieren.
Also ich nenne mal gerade die Stichworte, die wir abgefragt haben. Emotional Branding, Platz 27. Und dann schon spezielle Dinge wie Co-Branding 57 und Cultural Branding an 58. Aber die Frage an euch, was relativ hoch ist, ist ja Authentizität und Nachhaltigkeit, die also beide unter den Top 20 rangieren. Purpose-driven Marketing dagegen an Platz 42. Es ist aber auch ein Modebegriff, muss man sagen. Also es gibt Leute, die haben eine Haltung und die haben selbstverständlich eine Haltung. Und es gibt Marken mit Haltung und es gibt welche, die reden drüber und wollen eine sich verpassen. Aber was ist eure Meinung dazu?
Ja, ich glaube, da muss man auch ganz klar unterscheiden bei Purpose-Driven Marketing, dass das eine Welle ist, wo viele eben gemerkt haben, dass es nicht funktioniert, dass es für sie nicht funktioniert, dass es für sie nichts verkauft. Und ich stelle mir da beispielsweise eine Brause vor, die noch ein bisschen mehr Koffein und ein bisschen mehr Zucker drin hat, sich aber als Rettung der Welt darstellt. Und das war so Purpose-Marketing Version 1.0. Und letztendlich muss das wieder auf die Grundwerte zurückkommen, dass Marken natürlich eine Haltung brauchen, natürlich eine Positionierung brauchen, um sich zu differenzieren, aber dass das eben auch mit ihrem Markenkern zu tun haben muss und dass du dich jetzt eben als hundertste Softdrink nicht so einfach mal eben schnell als Weltretter positionieren kannst.
Das ist schon witzig, weil man sagt ja immer, ich möchte nicht, dass mein Geschirrspülmittel die versucht, die Welt zu retten. Es gibt eine Toilettenpapiermarke, die enthält irgendwelche Bambusdinge oder was, ne? Und das ist besonders nachhaltig. Das ist mir tatsächlich aufgefallen. Ja, und da habe ich mich selbst dabei erwischt, wie ich mir gedacht habe, ja, das ist ein gutes Toilettenpapier. Insofern, das kann auch mal funktionieren.
Das waren die langen Fasern.
Ja, irgendwas mit Fasern. Ja, genau, ja, ja.
Ja, aber ist doch total ausgefasert, dieses Thema, oder?
Ja, also weiß nicht, ob man meine Meinung dazu hören möchte. Ich tue sie jetzt trotzdem kund irgendwie. Ich finde, Purpose-Marketing ist wirklich, wirklich schlimm. Ich finde es überhaupt schlimm, dass es das gibt. Entweder habe ich als Marke einen Purpose und dann kommuniziere ich den auf meine Weise, wie ich das für richtig halte. Aber ich muss mir jetzt nicht selber noch einen Purpose aufindoktrinieren, um ihn als Purpose-Marketing nach draußen zu pushen. Ich finde, das ist Konsumentenverarsche. Sorry, dass ich das so sagen muss. Und nicht jedes Produkt und nicht jeder Service muss den Anspruch erfüllen, am Ende die Welt retten zu müssen. Es wäre schön, wenn es so ist, aber wir leben in einer kapitalistischen Welt und wir sind auch hier in der Westernwelt und wir, wenn wir in den Supermarkt gehen, haben wir 37 Millionen Joghurtmarken. Ob wir die alle brauchen oder nicht, weiß ich nicht. Also die Antwort ist, glaube ich, klar, wir tun es nicht. Wir haben sie aber und ich lebe davon, dass die da sind und ich habe jetzt nicht den Anspruch, für diese 37 Millionen Marken einen Purpose finden zu wollen und zu müssen. Ich finde es einfach falsch. Es gibt unglaublich starke Marken, die in sich heraus den Purpose haben und das finde ich stark und das finde ich gut und wenn Sie darüber reden, dann ist es echt, dann sind wir wieder beim Punkt Authentizität, schwieriges Wort, aber genau das nehme ich dann den Marken auch ab und dann kann ich mich als Konsumentin auch dafür entscheiden, dass ich genau diese Kaufentscheidung in diese Richtung lenke. Das würde ich mir wünschen, dass der Konsument, die Konsumentin am Ende tatsächlich die Wahrheit kennt über Dinge, die sie kauft und das tun wir leider einfach alle nicht. Und diese Geschichten, die man am Ende unter Purpose-Marketing verkauft, als großen Überbegriff, sind oft nicht die Realität, sondern wir werden oft als Konsumentinnen verarscht. Und ich würde mir tatsächlich wünschen, dass es das gar nicht gibt, sondern dass ich genau weiß, was ich da kaufe, was ich mir auf die Haare schmiere, was ich mir ins Gesicht schmiere, was ich esse. Und es ist in unserer Welt einfach nicht gegeben. Also schlimmes Ding für mich, Purpose-Marketing.
Nina, dass du das in dieser Deutlichkeit auch mal ausgesprochen hast, denn genau dazu dient diese Expertenbefragung jetzt hier, diese Moderation, diese Diskussion der Keywords und wir hoffen alle, dass wir Purpose Marketing von Platz 42 auf unter 50 drücken, damit das nicht mehr in den Top 50 erscheint. Ja, gut, dass du es sagst und wir sollten es alle betonen.
Also das Schlimme ist, glaube ich, das, was daraus gemacht wurde. Was halt die typischen Marketing-Kröter daraus gemacht haben, dass wir halt nur darüber reden, anstatt zu tun. Und dass eigentlich schon jede Marke, jedes Unternehmen sich überlegen sollte, welchen Beitrag leiste ich zur Gesellschaft? Welchen Beitrag leiste ich zum Erhalt der Umwelt, zum Erhalt der Demokratie? All solche Themen sollten wir vielleicht nochmal drauf kommen. Das ist nur bei Purpose-Marketing 1.0 total falsch verstanden worden.
Nehmt das Beispiel Lufthansa, oder bin ich wieder bei Ohrfeige? Lufthansa bekommt im Augenblick europaweit von allen Seiten Ohrfeigen für ihre Behauptung, sie wären irgendwie nachhaltig. Nein, Lufthansa ist nicht nachhaltig. Ja, das kriegen die auch nicht hin. Und das wird denen verboten. Ja, in England ist eine Kampagne abgesetzt worden, weil sie Lügen verbreitet. Damit verarschen wir jetzt Publikum wirklich. Lufthansa.
Das ist ja eine Service sollte man auch Marketing einfach mal einstellen und sich einfach erstmal nur um die Kunden und den Service kümmern, glaube ich.
Ja.
Gibt es aus eurer Sicht zu dem großen Block Marke, Markenführung, Kreativität noch etwas zu sagen? Ansonsten würde ich zum nächsten Thema kommen. Und ich habe mir Folgendes als Gliederung, wir sind jetzt ungefähr bei der Halbzeit, als Gliederung aufgeschrieben, nämlich den schönen Satz: Data is the fuel, AI is the engine, but human insight is the driver. Und wir waren jetzt eben beim Driver und ihr habt das wunderbar betont, wie wichtig der Driver ist, dass der Driver weiß, wo es lang geht. Und das sind Menschen, die Fahrer sind. Aber diese Menschen haben jetzt zwei Dinge. Und das eine sind Daten, über das ich in der nächsten Viertelstunde mit euch sprechen möchte. Und die große Herausforderung ist im Moment der Umgang mit KI. Und da würde ich dann in den letzten 15 Minuten gerne drüber reden. Also der nächste Punkt jetzt, das Thema Daten. Das heißt Erfolgsmessung, das heißt Performance. Da haben wir ja schon ein bisschen das andiskutiert, das Thema. Das heißt Advertising, das heißt auch ein bisschen Daten im Advertising, die uns eine Realität vorspiegeln, die es gar nicht gibt. Ganz viele Aspekte. Was ist euch aufgefallen an den Ergebnissen der Umfrage in Richtung Daten?
So viel ist mir nicht aufgefallen, aber ich nehme mal einen Aspekt auf, der vorhin kurz im Raum stand, nämlich das Stichwort Customer Journey. Und man könnte ja Customer Journey verstehen und ich glaube, Ralf hat es lobend erwähnt oder du warst es, Thorsten, dass Customer Journey relativ weit oben gerankt ist, weil sie ja vermeintlich etwas mit Kunden zu tun hat, nämlich mit dem Customer. Was wir aber immer wieder erleben, ist, dass es nichts mit den Kunden zu tun hat, sondern mit Daten, nämlich eine Verkettung von Datenpunkten. Der Versuch, über endlose Datenpunkte, über so ein quasi so ein Polynesien, was man dort hat, irgendwie ein Bild zu erzeugen.
Wenn ihr das nächste Mal live bei unseren Experten-Roundtables mit dabei sein wollt, schaut mal auf digitalkonferenz.net vorbei. Dort findet ihr immer das Programm unserer aktuellen Digitalkonferenz.
Und ich habe eine ganz interessante Prognose gesehen. Nina hat ja auch schon eine Prognose genannt. Forrester hat prognostiziert, ich kann das gar nicht einschätzen, ob das nun zutreffen wird oder nicht, aber ich finde die Prognose als solche interessant. Wir haben prognostiziert, dass reihenweise Budgets für Customer Journey Maßnahmen den Verantwortlichen entzogen werden. Warum? Und das ist etwas, was Ralf schon erwähnt hat, weil Customer Journey häufig verstanden wird wirklich als Malen nach Zahlen, als Mapping, als Abbilden von Kunden, vermeintlichen Kundenreisen. Und dann hat man so eine lustige Map und guckt drauf und weiß nicht, was man tun soll. Das heißt, da wird versucht, über Daten ein Bild zu zeichnen, ein vermeintlicher Kunde oder eine Kundenreise, und dann bleibt man dort stehen und macht nichts damit. Und da verlieren, so heißt es in dieser Prognose von Forrester, die Budgetgeber im nächsten Jahr die Geduld und sagen, Schluss jetzt mit dem Mumpitz, wir müssen jetzt kundenorientiert arbeiten und nicht irgendwelche Mappings erstellen. Und das sehe ich so ein bisschen als Gesamtbild, wie wir hier im Markt mit Daten arbeiten. Es wird gesammelt, es wird sortiert, es wird abgelegt, es wird zusammengeführt. Aber dass da wirklich Sinnvolles entsteht, ist leider selten der Fall.
Darf ich da gerade auch ein Muster hinweisen, weil das Gleiche hatten wir beim Thema Purpose. Es ist unheimlich wichtig. Die Branche macht es vollkommen falsch. Also fährt sich's runter und macht nächstes Jahr was anderes. Genau das ist das Muster, was wir bei vielen Trends sehen, oder?
Ja. Das ist echt wahr. Ja, zu Daten fällt mir Folgendes ein. Die Daten sind schuld daran, dass wir Werbung programmatisch ausliefern. Also die miese Datenqualität führt dazu, dass die Auslieferung programmatisch so falsch läuft. Wir haben hier Ad Fraud auf Platz 76. Ja, ein Faktor, der etwa für die Hälfte des Wastes zuständig ist im Online-Marketing. Das heißt, wir verschwenden hier 6 Milliarden Euro im Jahr, und der Punkt landet auf Platz 76. Der Punkt Brand Safety, den die OWM jetzt ganz, ganz groß rausstellt, der kommt überhaupt nicht vor. Das heißt also, hier hat Marketing etwas nicht auf dem auf dem Bildschirm, was im Sinne des Wortes, was sie dringend haben sollten. Insofern ist auch in diesem Fall diese Befragung sehr, sehr wertvoll, weil sie uns darauf hinweist, was hier schief läuft.
Ja, ich glaube, es gibt aber auch wieder da so ein Definitionsthema. Customer Journey wird oft mit Customer Journey Analytics verwechselt. Dabei ist die Customer Journey ja nicht nur digital und Customer Journey Analytics aber meistens doch. Und diese ganzen Transformations-Digitalisierungs-Messprojekte, von denen wir jetzt feststellen und die auch Teil dieser Forrester-Analyse sind, die hinten rüberkippen, weil die Budgets weggenommen werden, das sind ja 10-Jahres-Projekte. Das heißt, die Investments in diese langen Digitalisierungsprojekte werden gecuttet aufgrund von Druck. Und weil sie natürlich nicht funktionieren und gar kein Bild darstellen, also diese Technologisierung von einem Mensch in Form von Datenanalyse, die ist einfach Mumpitz, die ist halt, das geht nicht, das funktioniert so nicht. Und im besten Fall messen die halt Aktivität, aber nicht halt Relevanz. Und ich glaube tatsächlich, dass diese Messbarkeit verwechselt wird mit dem, was eigentlich gemacht werden müsste. Also, dass ich tatsächlich den Menschen verstanden habe. Und ich glaube eben nicht, dass sich die Budgets dort wegentwickeln, sondern die entwickeln sich woanders hin, dass man wieder tatsächlich über die Analyse von Verhalten nachdenkt, dass man anfängt, die Zielgruppen wieder in den Mittelpunkt zu heben. Ich habe ganz viele Ausschreibungen, die wir beantworten, die tatsächlich genau darum gehen, Customer Journey eben nicht technisch zu erschlagen, sondern Customer Journey analytisch-wissenschaftlich zu erschlagen, dass ich wirklich die Zielgruppe, und jetzt sage ich das Wort, auch wenn ich ja wahrscheinlich gleich vom Blitz getroffen werde, dass Personas wieder Rising Moment haben, die in der Vergangenheit in irgendwelchen Schubladen versauert sind. Also man nähert sich diesem Thema, was man in der Vergangenheit technisch versucht hat zu erschlagen, wieder wissenschaftlich, analytisch. Und das finde ich großartig, muss ich sagen, dass man versucht, den Mensch wieder zu verstehen. Kultur, Zusammenhänge, Tonalitäten, Individualitäten, all das, dass man das wieder versucht zu verstehen. Und das sehe ich in meiner täglichen Arbeit, dass das, was man jetzt in Forrester irgendwie als Prognose gesagt hat, dass da die Budgets wegfließen, ist ja ein Ergebnis, dass eine Rückbesinnung auf den Mensch erfolgt. Also das will ich auf jeden Fall. Und in den Ausschreibungen, die ich beantworte, ist das wirklich ein großes Thema. Also es ist nicht die Messung das Thema, sondern die Steuerung. Und ich glaube daran, dass wir Systeme brauchen, die Menschen, Daten und Budgets wirklich miteinander verbinden. Und Ralf, du hast vorhin das Thema MMM und die Renaissance von dessen angesprochen. Ich müsste ein bisschen widersprechen an der Stelle. Ich glaube, das ist nur so ein kurzes Aufbäumen dessen. Ich glaube tatsächlich, dass wir in den nächsten Jahren über MRM reden, also über Marketing Resource Management, auch wieder so ein super Begriff. Aber ich finde ihn sehr, sehr spannend, weil es darum geht, wer arbeitet woran, was kostet es, was bringt es, also die in Verbindung stehenden Ressourcen im Marketing zu verstehen und zu analysieren und nicht nur den Marketing-Mix zu modellieren. Und deswegen glaube ich an MRM und es bringt Menschen, Budgets und Prozesse und Wirkung für mich zusammen. Es gibt auch da natürlich Technologie für, wer glaubt es, wahrscheinlich reden wir dann nächstes Jahr in unserer Trendprognose genau darüber, wie sinnvoll die denn dann da waren. Aber ich denke, man muss nicht alles technologisch erklären, aber Marketing, Ressourcen und im Kontext mit Budget und Relevanz erklären zu wollen, halte ich für total gut, weil es geht am Ende um Entscheidungen. Und mit Ressourcen meine ich tatsächlich nicht nur Personal, sondern auch Zeit und Geld und Energie und Tools und Aufmerksamkeit. Also alles, was Wirkung tatsächlich möglich macht, dass man das auch diskutiert und auch in Teams irgendwie versteht, dass es nicht nur darum geht, ich habe hier mal eine programmatische Kampagne und hier habe ich mal eine Out-of-Home-Kampagne und hier habe ich mal eine TV-Kampagne, sondern Marketingabteilungen müssen sich bewusst sein, was sie da tun und was sie eigentlich wollen. Meistens ist es ja Top-Line-Growth, wir wollen irgendwas verkaufen. Sie müssen aber auch anfangen, alles, was damit in Verbindung hängt. Wie viele Agenturen beschäftige ich überhaupt? Wie viele Leute hängen denn da dran? Das sind alles Ressourcen. Wie viel Energie verschwende ich denn dafür? Wie viel Banner erstelle ich denn überhaupt? Und so weiter, um irgendwas zu erreichen. Ich glaube, das ist eine tatsächliche Diskussion, die wir führen müssen, und um dann irgendwie sich zurückzubesinnen, und das jetzt kommt, Customer Journey bedeutet tatsächlich verstanden zu haben, in welchem Moment vorne im Funnel, in der Mitte des Funnels, hinten im Funnel, im After Sales, in welchem Moment ich entscheidende Wirkung, Botschaften, Kommunikation rausbringe als Marke, die Entscheidung von ich weiß nicht, ob ich das gerade möchte, hinzu, ja, ich möchte das, hilft. Die hilft quasi, mich von einer Phase zur nächsten zu bewegen. Und diese Phasen zu verstehen, das ist für mich Customer Journey. Und das hat auch den Connect zu Personas, zu wirklich Kultur, zu verstanden haben, wie meine Zielgruppe tickt. Und das ist für mich auch die neue Grundlage für Personalisierung und die neue Grundlage für, was wir eben, glaube ich, im Thema 1 auch besprochen haben, für sinnvolles semantisches Verständnis von Marke. Also wenn ich verstanden habe, wer ich bin als Marke, wenn ich verstanden habe, wer meine Zielgruppe ist, dann kann ich auch sinnvoll automatisieren und auch hebeln von einer Phase zur nächsten. Und die ist halt total unterschiedlich, ne? Awareness-Phasen ticken anders als Sales-Phasen, als After-Sales-Phasen. Die Menschen haben andere Bedürfnisse, und diese Bedürfnisse tatsächlich zu verstehen, das ist Customer Journey. Genau.
Christian, jetzt würde mich nochmal deine Meinung interessieren, weil Marketing-Mix-Modeling wurde jetzt zweimal angesprochen, und die inkrementelle Analyse der Daten als Gegenpol zu der Echtzeitanalyse, dass ich das genau in Daten erfassen kann, dieses Modell stößt ja an Grenzen. Was ist deine Einschätzung zu Marketing-Mix-Modeling? Also im Sinne einer inkrementellen Analyse.
Ja, Marketing Mix Modeling war nie weg. Es war aber ein Spezialistenthema, und es ist, wie Nina schon sagte, gibt es seit einigen Jahren, 5 Jahren eine Renaissance. Und was man erkennen kann, ist, dass es sich sozusagen toolseitig oder methodenseitig demokratisiert, weil ich über Open Source Ansätze heute viel leichter modellieren kann. Aber was sich nicht demokratisiert, ist das Fachwissen, was ich dafür benötige, und ist der Zugang zu den wirklich relevanten Daten, die ich dafür benötige. Also an Daten mangelt es nicht, aber ich kann nicht alle Daten dort reinpacken. Ich muss die relevanten Daten haben und die habe ich leider nicht immer, weil sie zum Teil aus politischen Gründen nicht bereitgestellt werden, also nicht den Dienstleistern nicht bereitgestellt werden, sondern in-house, in den Unternehmen selber, zum Beispiel der Vertrieb, nicht den Marketingkollegen die Daten rüberreicht. Und dann stößt es natürlich an seine Grenzen. Aber es ist ein Thema, was durchaus an Relevanz gewinnt und sei es als Bestandteil von MRMs, die Nina ja gerade skizziert hat, weil ich brauche ja Erkenntnisse über Wirkungen und Wirkungszusammenhänge und die kriege ich natürlich aus dem Modeling.
Ich sehe gerade, dass Daten-Silos gar nicht
drin. Thorsten, da muss ich was ergänzen. Ich habe gerade ein wunderschönes Beispiel von einem großen Konzern, der über sehr, sehr viele Kundendaten verfügt und sich jetzt auf den Weg macht, in diesen Daten nach Erkenntnissen über die Kunden zu suchen. Das heißt also, man nimmt diese Daten in die Hand und versucht, die Kunden, die eigenen Kunden zu verstehen. Das finde ich grandios, weil das erzeugt Insights, die wir wiederum für Media und Marketing großartig verwenden können. Und dann sind wir auch wieder näher am Menschen dran. Das finde ich ein wunderschönes Beispiel.
Ach so, ich dachte, ich höre jetzt Sarkasmus bei dir raus, weil das mache ich doch eigentlich seit 50 Jahren, dass ich versuche, die Daten dazu zu nutzen, um mehr über meine Kunden zu erfahren, also meine Kunden zu verstehen.
Nee, jetzt kommt wieder Bashing, das macht ja keiner. Nein, das war tatsächlich ein profundes und sehr, sehr gutes Beispiel gedacht. Ich weiß, das ist man von mir nicht gewohnt, aber nein, das war ähnlich gemeint.
Ich würde zu Daten ganz gerne noch was sagen. Ich glaube nämlich tatsächlich, dass wir uns bewusst sein muss, immer wieder, und deswegen werde ich auch nicht müde, dass Marketing gleichzeitig in zwei Welten existiert, immer. In der digitalen und in der nicht-digitalen, in der maschinellen und in der menschlichen. Und das kann man halt teilweise nicht sammeln. Da kann ich nichts. Manchmal ist das halt so und das müssen wir leider auch aushalten und auch den Tools nicht zusprechen wollen, dass das der Allheilmittel, der Heilsbringer für Erkenntnis ist, sondern manchmal vielleicht dann doch der gesunde Menschenverstand und wissenschaftliche Analysen, indem ich meine Zielgruppe verstanden habe. Und das ist so die Limitierung an Daten, finde ich. Und Daten kann man auch, ne, ich habe vielleicht reale, digitale, real-time, close-to-real-time-Datentopf und dann habe ich vielleicht einen nicht so digitalen Informations-Datentopf und die muss man zusammenbringen können. Wenn man das hinkriegt, glaube ich, dann ist auch wirklich was Sinnvolles und Schlaues dabei rauszubekommen.
Ja, du gibst mir irgendwie immer die Stichworte an so einer Stelle, wo ich sage, wir können jetzt zum nächsten Thema kommen. Also wir hatten Data, schön. Data is the fuel und jetzt kommt the engine, AI is the engine. Das heißt also, da geht's eben um die Maschine und um diese Maschinisierung, diese Automatisierung und die neuen Möglichkeiten durch generative KI. Machine Learning gibt's ja schon lange und hilft uns auch schon lange, aber jetzt kommt durch die generative KI und vielleicht irgendwann in einem Jahrzehnt auch die AGI, also die allgemeine Intelligenz, die uns dann als Menschen überflüssig macht. Und das ist ja schon erschreckend. Ich war am Wochenende bei den Biberacher Filmfestspielen und da war das erste Mal ein halbstündiger Film, ein KI, 100% KI-generierter Film. Und der Regisseur war ganz begeistert von den Möglichkeiten und der Film kam extrem gut an, war hochkreativ, aber dieser Regisseur hat eben mit all dem gearbeitet, das ihm die Maschinen zur Verfügung gestellt haben. Das heißt, da war kein menschlicher Charakter, kein menschlicher Schauspieler mehr drin, sondern das waren alles AI-Charaktere. Und das war eine sehr spannende, wie man sich vorstellen kann, spannende Diskussion unter Filmschaffenden anschließend, denn da wird in Biberach sehr, sehr viel diskutiert und diese Diskussion ging fast so lange wie unsere Diskussion hier. Also Thema KI kann alles, macht alles und löst uns ab.
Ja, also ich finde es einerseits mal super, dass wir jetzt auch in den Trends sehen, dass wir nicht mehr nur darüber sprechen, wie können wir als Marketer AI verwenden, um billiger zu produzieren. Das war ja so vor die letzten 2, 3 Jahre das Hauptthema. Hinzu, was passiert eigentlich, wenn die Konsumenten AI verwenden? Da möchte ich immer mal darauf hinweisen, auf Thema 11, Datenschutz. Und zwar, AI, die nichts zum Konsumenten weiß, kann ihm auch nichts nutzen. Alexa, buch mir einen Urlaub, geht halt nur auf Basis der Reiseführer, Bücher oder vielleicht anderen Dinge, die ich bei Amazon gekauft habe. Oh, jetzt kommt Alexa von hinten hier.
Siri bucht mir einen Urlaub, könnte aber auf Basis von allem gehen, was ich auf meinem Computer und iPhone gespeichert habe. Gemini Google bucht mir einen Urlaub, könnte gehen auf Basis von den Orten, an denen ich war, auf Google Maps, mit den Verkehrsmitteln, wenn ich da hingekommen bin, mit den Bewertungen der Hotels, die ich abgegeben habe, all dieses. Und Google könnte auf meinen Kalender und meine Mails zugreifen. Fragt sich aber, ob wir Deutschen das wollen. Wir haben ja die Erfahrung der Stasi gemacht, die Amerikaner haben das nicht. Und da sehe ich eben dieses Thema Datenschutz und AI gerade in einer total spannenden Phase. Ich muss jetzt mal die Tür zumachen, weil Alexa...
Bisschen klassisch. Muss ja nicht alles wissen, das Teil, genau.
Ja, aber es ist doch ein wunderbares Beispiel, gerade Ralf, für künstliche Intelligenz. Alexa hat null Kontext, sonst würde sie die Klappe halten. Aber da sie eben keinen Kontext hat, quatscht sie dir dazwischen und muss die Tür zumachen, sie stört. Und das wird noch eine Weile so weitergehen, dass KI natürlich massive Limitationen hat, weil sie Kontext nicht kennt oder weil sie Dinge nicht versteht, weil verstehen tut sie ja gar nichts. Oder weil, wie du sagst, sie Zugriff auf bestimmte relevante Daten gar nicht hat. Das war ja dein Punkt.
Coca-Cola hat gestern seinen neuen Weihnachtsspots vorgestellt und ganz stolz bekannt gegeben, die seien komplett AI hergestellt. Das heißt also, wir haben hier Werbefilme, eines der größten Marken der Welt. Die werden weltweit ausgestrahlt und da hat kein Regisseur mehr dran gearbeitet, kein Beleuchter, kein Catering, kein gar nichts. Wir haben überhaupt keine Menschen mehr teilgenommen. Wir werden in kürzester Zeit diese AI-generierten Filme so leid haben, ja, mit süßen Tierchen und das haben wir über, ja. Und ich weise darauf hin, wir können nicht alle Berufsgruppen einfach abschaffen. Das so funktioniert unsere Welt nicht, ja. Die Welt braucht dringend auch in Zukunft Mediaplaner. Also ich kann mir die Welt ohne Mediaplaner überhaupt nicht vorstellen. Wir
von uns auf andere geschlossen. Wir sind die wichtigste Berufsgattung der Welt, Thomas. Ja.
Wir können nicht alles abschaffen. Das funktioniert so nicht. Und wir werden uns zurücksehnen nach Menschen. Das geht unglaublich schnell.
Naja, ich bitte daran zu erinnern, und dann übergebe ich gerne an dich, Nina. Nur kurzer Einschub, was passiert ist in den letzten 20 Jahren? Da ist es ja keineswegs so, dass durch Digitalisierung Berufe verschwunden sind. Natürlich sind Berufe verschwunden, bestimmte Berufe, aber es sind ja unglaublich viele entstanden. Und selbst ich als jemand, der ja tief im Digitalen unterwegs ist, bin manchmal fast erstaunt, wenn ich bei Kunden bin und sehe dann riesen Großraumbüros mit lauter Leuten, die vor drei Bildschirmen sitzen. Und ich frage mich, was machen die den ganzen Tag? Da sind Berufsbilder entstanden, die kenne ich bis heute nicht. Wirklich hochspezialisierte, kleinteilige Geschichten rund um Suche und was weiß ich, Affiliate und Attribution und dieses und jenes. Und ähnlich wird es uns auch bei KI gehen. Das heißt, für bestimmte Berufe, die sicherlich schwierig haben werden, sich gegen Automatisierung durch KI durchzusetzen, wird es viele andere Spezialisierungen geben. Das nur als kurzer Einschub. Also da ist für mich keineswegs die Messe gelesen, wenn die Behauptung ist, dass KI massiv Jobs kosten wird. Ja, wird passieren, aber es werden auch andere entstehen, ist meine Perspektive.
Ja, das sehe ich absolut genauso. Ich glaube, das Einzige, was wir als Branche, wir reden ja auch hier in einem Branchenkontext, wirklich beachten müssen, ist, dass wir den Einstiegslevel, die Junioren aktuell nicht verlieren. Sonst haben wir nämlich in Zeit X nämlich tatsächlich ein Problem, weil wir sind ja noch mittendrin im Wandel. So auf einer Zeitschiene betrachtet sehe ich das schon problematisch aktuell. Aber langfristig betrachtet sehe ich das nämlich genauso wie du, Christian. Also zum Beispiel, also Licht ist ja auch nicht die Weiterentwicklung der Kerze, sondern das hat sich neu entwickelt und plötzlich gab es elektrisches Licht und viele andere sind halt ausgestorben, die Kerzen hergestellt haben oder was auch immer. Und das Gleiche war ja auch in der Fotografie. Vielleicht erinnern wir uns noch daran, es gab mal eine Analogfotografie, dann gab es die Digitalfotografie und dann haben alle plötzlich gesagt, oh mein Gott, fotografieren, das Handwerk und so weiter. Jetzt gibt es eine andere Art von Fotografie und KI-generative KI-Fotografie in Anführungszeichen ist auch ein Handwerk. Und Thomas, wenn Coca-Cola sagt, er ist komplett KI-generiert, dann stimmt das alles nicht. Die Produktionskette, die beinhaltet noch so, so viele Menschen. Wenn in der Modefotografie zum Beispiel, die jetzt auch total auf KI-generierte Modelsets. Da sitzt tatsächlich jemand daneben, der weiß, wie Beleuchtung im Gesicht auszusehen hat in der Fotografie. Da sitzt jemand daneben, der tatsächlich kontrolliert, wie geschminkt wird eigentlich, damit ein Bild entsteht aus der generativen KI. Es ist nicht so, dass man plötzlich sagt, dann sitzt da einer, der super Prompter ist und dann purzelt da am Ende ein Video raus oder ein fertiges Ready-to-Publish-Bild. Das ist ein Irrglaube und deswegen, das muss man sich auch mal, also es wird auch nie so sein tatsächlich, sondern es werden neue Berufsbilder entstehen, basierend auf den Abläufen, die in der alten Welt, in der aktuellen Welt gang und gäbe war, um eben zu einem Ready-to-Publish-Ergebnis zu kommen. Das ist etwas, was wir noch lernen müssen. Ich glaube tatsächlich, es gibt niemanden, der aktuell genau weiß, wie die Zukunft der einzelnen Berufsbilder handwerklich sein wird. Ich auch nicht, ich habe keine Glaskugel, aber ich glaube fest daran, dass sich das mit dem Menschen entwickeln wird. Die Zyklen, dass wir uns verändern müssen, die sind leider immer kürzer. Die werden immer wilder und immer schneller aufgrund von Digitalisierung und Technologisierung. Aber das jetzt irgendwie alles irgendwie zu verteufeln, halte ich halt auch für unglaublich schlecht, weil es gibt einfach so, so gute Dinge, die passieren in der Medizin. Ich war vor 2 Wochen im Krankenhaus und habe mein Herz schallen lassen und diese 3D-Bilder, die da in Realtime rauspurzeln, das gab's in der Vergangenheit gar nicht. Das finde ich sensationell und da ist natürlich auch KI dran schuld, dass das funktioniert in dieser Zeit, dass ich während ich dann da bin. Das ist für mich so toll, so ein Heilsbringer, dass ich sage, wir müssen uns mal loslösen auch von diesem reinen KI im Marketingbild hinzu, was kann es denn tatsächlich leisten? Technologie muss dem Menschen dienen. Und ich glaube an uns Menschen, dass wir das hinbekommen als Zivilisation, das zu meistern und zu lösen. Ich hoffe, dass wir kein einschneidendes Erlebnis brauchen, um das zu realisieren und wir es gemeinschaftlich als Gesellschaft auch hinbekommen. Aber ich glaube daran. Genau. Jetzt werde ich aber sehr philosophisch an diesem Morgen.
Ja, du hast das wiederholt. Also AI is the engine, but human insight is the driver. Also wir sind die Fahrer. Wir sind diejenigen, die entscheiden, ob diese Person richtig geschminkt ist und ob das jetzt eine Person ist oder ein KI-Model. Das steht an zweiter Stelle.
Ja, genau. Und wir müssen es auch schneiden. Ich glaube tatsächlich, was wir jetzt aktuell sehen, was uns auch so Angst macht und völlig zu Recht, ist, dass halt viele Unternehmen den Menschen ersetzen, weil sie vielleicht glauben, dass es ginge. Vielleicht ist es aber auch einfach nur ein Taschenspielertrick in Zeiten des Umbruchs, weil es ein juristisch sauberer Weg ist, sich von Menschen zu trennen. I don't know. Mit wenig möglichst Abfindung, wenig Aufsehen, bequemen Erzählungen, was auch immer, weil sie ja so toll digitalisiert sind, weil KI jetzt alles übernimmt. Die spannende Frage ist für mich aber, waren diese Menschen, die jetzt ersetzt werden, tatsächlich ersetzbar oder war es nur gerade bequem? Das wissen wir ja nicht und das müsste man dann im anderen Kontext mal analysieren. Ich glaube aber, das werden wir erst in ein paar Jahren sehen, wenn die Zeit des Aufschwungs wiederkommt und wir tatsächlich auch wieder Leute irgendwie einstellen in hier und da. Ich glaube, KI zeigt uns, was Skalierbarkeit kostet. Sie kann Prozesse perfektionieren, aber sie kann keine Kultur formen. Sie kann Content erzeugen, von dem Beispiel, was du gerade hattest, aber sie kann keine Identität schaffen. Sie kann Entscheidungen vorbereiten, aber bitte keine Verantwortung tragen. Das liegt bei uns Menschen und ich glaube, das ist das, was mich halt auch so hoffnungsschwanger lässt.
Ich sage jetzt mal nichts als Moderator, sondern habt ihr 3 Menschen.
Das war ein Schlusswort.
Nein, noch sind wir nicht beim Schlusswort. Noch sind wir nicht beim Schlusswort. Also da gibt's zum Thema KI doch noch einiges zu sagen. Also sie hilft uns Menschen in vielen Situationen. Und jetzt komme ich doch nochmal zum Anfang, nämlich zu der Kreativität, kreativer zu werden. Dieser Regisseur war dermaßen begeistert davon, weil er gesagt hat, ich kann hier kreative Ideen ausleben, die waren vorher unbezahlbar. Ich habe plötzlich Möglichkeiten, ja. Also the driver, der Mensch als Fahrer hat plötzlich gigantische Möglichkeiten, auch in Richtung Kreativität, Anregungen holen, Ideen holen. Was ist da eure Meinung?
Also wir kommen wieder zum Beginn. Wenn ich mir ansehe, was eine Mediaagentur wie Mediacom WPP vorhat, wenn sie sagt, In 5 Jahren wird kein Mensch mehr Hand anlegen an einen Mediaplan. Ja, dann ist das die höfliche Aufforderung an die Mitarbeiter, die Agentur zu verlassen, weil sie nicht mehr gebraucht werden. Es ist aber ein falsches Verständnis für Media. Ja, Media ist nicht Pläne zu rechnen, sondern Media ist eine Idee, ein Konzept und eine Strategie. Und das, was wir hier in unserer Befragung erkennen, dass das fehlt, ist genau die Konsequenz, die ich aus dieser KI-Diskussion ziehe. Wir müssen wieder zurückkehren zu Konzepten und Ideen und Strategien. Und dann wird da ein Schuh draus. Dann wachsen auch Marken wieder.
Ja, und das Perfide ist aber doch, dass KI uns dabei helfen kann. Und zwar nicht, indem ich vollautomatisiert, was auch immer, versuche, etwas zu substituieren, nämlich den Mensch oder was auch immer, sondern dass ich tatsächlich sinnvoll einsetze an den Punkten, wo es wirklich auch neuralgisch irgendwas bewegen kann. Nämlich in der Strategie zum Beispiel. Christian, du wolltest was sagen.
Ich finde es nur sehr interessant, was Thorsten gerade sagte, dass der Regisseur natürlich aus seiner Perspektive sagte, er könne jetzt lauter Dinge technisch umsetzen, die sonst jegliches Budget sprengen würden. Das ist natürlich im Science-Fiction-Genre sofort vorstellbar. Da komme ich aber zu dem Coca-Cola-Spot, den Thomas angesprochen hat. Ich habe mir den gestern angeschaut. Der ist technisch deutlich besser als der aus dem letzten Jahr. Der im letzten Jahr war ja auch noch leicht fehlerbehaftet. Aber auch da verleitet natürlich die Möglichkeit der technischen Machbarkeit dazu, dass ich eine Kreation wähle, die sich genau in diesem Rahmen bewegt. Also dieser Spot zeigt eben eine Winterlandschaft, in der dann diese Coca-Cola-Trucks oder durch die Coca-Cola-Trucks fahren. Und dann tauchen lauter völlig begeisterte Tiere auf, Waldtiere und Wassertiere, und beglotzen diesen Truck. Das ist völlig verspielt und kindisch und aus meiner Sicht völlig emotionslos, obwohl es das Gegenteil erreichen will. Aber es zeigt natürlich, was ich heute mit KI machen kann, was ich ohne KI nicht machen könnte. Ich könnte diese Tiere so nicht darstellen. So, das heißt, hier orientiert sich die Kreation und die Kreativität an der technischen Machbarkeit. Und das halte ich für einen Fehler oder für eine massive Limitierung, was nicht heißt, dass KI uns unglaublich gut unterstützen kann. Nur ich glaube, das ist genau der falsche Weg. Und da sind wir wieder bei der Ausgangsdiskussion ganz am Anfang oder der Eingangsdiskussion vielmehr, wo wir auch darüber gesprochen haben, dass Marketing aufpassen muss, sich nicht zu sehr von den technischen Möglichkeiten lenken zu lassen und verleiten zu lassen.
Aber es ist doch auch wie so eine Art Spiel-Sandkasten, wo jetzt alle irgendwie mal drin sitzen wollen und wollen ein bisschen mit den Förmchen spielen. Und ich glaube tatsächlich, dass sich das wieder reglementiert. Für mich ist das so ein bisschen wie, als wenn der Regisseur sagt, ich kann da jetzt voll die Sachen machen, die konnte ich ja vorher gar nicht. So ein bisschen, was ich auch auf mich übertragen kann. Ich kann jetzt Musik generieren, wie geil ist das denn bitte? Aber ist die gut? Nee. Will die jemand hören? Kein Mensch. Das ist wie ein Hobby und es ist sehr egoistisch an der Stelle, so dass ich jetzt sage, ich, Nina, habe jetzt Zugang, so wie Milliarden andere, zu Tools im Sandkasten, meine Förmchen, wo ich jetzt der Meinung bin, ich könnte jetzt voll den heißen Scheiß machen. Aber es ist einfach nicht heißer Scheiß, weil ich das Handwerk gar nicht beherrsche. Ich bin keine Kreative, ne? 0,0. Trotzdem kann ich jetzt kreativen Quatsch machen, könnte ihn wahrscheinlich sogar verkaufen, weil ich gut verkaufen kann. Aber ist das jetzt etwas, was am Ende sinnvoll irgendwie eine Marke bei mir buchen sollte? Bitte nicht. Also wenn ich jetzt anfangen würde, übermorgen irgendwie kreative Services zu verkaufen, dann glaube ich nicht, dass man das mehr abnehmen sollte.
Das hat fast jeder von euch ein wunderbares Schlusswort gesagt, nur Ralf noch nicht. Dem möchte ich auch noch die Gelegenheit geben, hier wegweisende Worte mit auf den Weg zu geben. Denn wir sehen hier, dass unser Moderator schon mit dabei ist und uns zum Ende mahnen möchte.
Ja, vielen Dank, Thorsten. Das ist tatsächlich eine große Herausforderung. Wie gesagt, bei so vielen schlauen Personen, was kann ich da jetzt noch hinzufügen? Und ich glaube, es geht gar nicht ums Hinzufügen von nochmal 80 Buzzwords mehr und ein paar Details, sondern es geht wirklich darum, uns auf die Kernaufgaben von Marketing zu besinnen. Und da komme ich wieder auf meine 3 Punkte vom Anfang zurück. Es geht bei Marketing erstmal darum, eine Strategie zu haben, die zu verfolgen, den Konsumenten zu verstehen und das Produkt zu differenzieren, sich zu positionieren. Ich glaube, diese 3 Dinge müssen wieder in den Vordergrund rücken. Und die Frage, wie können wir all diese 80 Tools, Ideen, Trends dafür sinnbringend einsetzen, für das große Ganze, aber eben auch im Sinne all dessen, was jetzt hinter die Räder kam, wie Nachhaltigkeit, Erhalt der Umwelt, Erhalt der Demokratie, Erhalt der Medien, all diese Dinge
wie kann sich Marketing und mein Produkt in die Gesellschaft einfügen? Ich glaube, da müssen wir mehr ein Augenmerk drauf richten.
Ralf, das war ein wunderbares Schlusswort. Ganz klasse, ganz klasse. Ich freue mich, dass ich hier 4 ausgewiesene Expertinnen und Experten zusammen habe, um im Halbjahresrhythmus die Ergebnisse der Umfrage zu kommentieren. Es hat einen Riesenspaß gemacht, mit euch zu sprechen. Herzlichen Dank, dass ihr mit dabei wart.
Sehr gerne. Vielen Dank.